Willkommen bei Vitamin P, der Podcast über psychische Gesundheit von und mit Kopfvitaminen. So, meine lieben Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer vom Podcast Vitamin P, Vitamin Psyche von Kopfvitamin. Es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, heute Christina vom Dorf anzumoderieren, nämlich eine Dame, die ich, ich glaube vor 2-3 Jahren bei Instagram mit größter Aufmerksamkeit und größtem Bewusstsein für das, was sie tut, verfolgt habe und noch immer verfolge. Und dann war ich ganz, ganz frech und habe sie einfach irgendwann mal angeschrieben und gefragt, ob sie möglicherweise mit ihrem Thema, mit ihrer ganzen Mentalität und mit ihrer Power mal zu uns in den Podcast kommen kann. Und wir nehmen heute eine Folge auf zu einem Thema, was natürlich auch wieder die Lebenswelt von Christina so ein Stück weit mit reinbringt. Und wir werden uns die Frage stellen, was Sprache eigentlich mit Psyche zu tun hat, nämlich wie Sprache Menschen verbindet. Und da möchte ich begrüßen, nämlich Christina Zorniger, bekannt als Christina vom Dorf, hier heute im Podcast Vitamin P.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was heute passiert, weil es mal ein anderer Podcast ist, weil es eben mal nicht nur rein um Dialekte geht, sondern auch was es mit den Menschen macht. Und das betrifft ja auch meinen Account extrem.
Das stimmt. Und dein Account, ich hatte das mal zusammengezählt, du hast das ja auch irgendwo geschrieben, du hast mittlerweile extrem viele Leute, die dir auch folgen. Also wir sprechen hier über 50.000 Menschen, die quasi deinem Account folgen.
Kann man so sagen, es sind sogar 70.000, wenn man alle, ich will ja nicht angeben, aber wenn man alle Accounts angeben. Sich einguckt, sind 70.000. Und das Krasse, finde ich, ist aber eigentlich die Tatsache, dass das erst vor einem Jahr begonnen hat. Also am 1. Februar feiert mein Insta-Account, die Sachsen verstehen, einjähriges. Und als ich den angefangen habe, war das natürlich nicht abzusehen, dass es so viele Menschen gibt, die mit mir Dialekt sprechen wollen und mehr über Sachsen wissen wollen.
Das finde ich auch genial. Und du hast mir auch dein Buch Made in Sachsen, hast du mir zukommen lassen. Und ich habe das auch tatsächlich sehr akribisch, bin ich das durchgegangen und habe nach Fehlern geschaut. Nein, natürlich nicht. Sondern ich habe in deine Welt einfach mal reinblicken können. Da danke ich dir ganz sehr. Und es ist ein wunderbar geschriebenes Buch, was ganz, ganz viel vereint. Und wir sprechen so ein bisschen über das Buch, aber uns geht es auch so ein bisschen, oder mir vor allem geht es so ein bisschen darum, wenn es um Dialekt geht, wenn es um Sprache geht, was macht das für dich aus? Weil du bist da die Expertin drin und das interessiert uns natürlich auch, die Hörerinnen und Hörer auch, was das vielleicht psychologisch auch für eine Relevanz hat. Ne? Mhm. Also was Sprache bedeutet, was Dialekt bedeutet und was es vielleicht doch für eine Funktion in unserem Leben haben kann. Ich finde ganz interessant, erstmal überhaupt zu gucken, du hast es schon gesagt, Dialekt ist so das Thema, was dich auszeichnet. Was macht es für dich persönlich aus?
Ich glaube, das Krasse bei mir ist, dass es erst seit einem Jahr so ist, dass ich mich überhaupt mit Dialekt so krass beschäftige. Ich muss nämlich zugeben, in der Zeit, als ich beim Fernsehen gearbeitet habe, bin ich zur Logopädin gegangen, bin zum Spracherziehungskurs gegangen, um irgendwie mein Dialekt loszuwerden. Ich wollte immer Hochdeutsch sprechen, das war mein großes Ziel, warum auch immer. Also keine Ahnung, es war für mich immer so, ich habe immer Medien mit Hochdeutsch verbunden. Also dachte ich, nee, ich kann da nicht mit meinen Ös und Ös kommen, kam ich immer doof vor im Schnitt. Und dann bin ich ins Ausland gegangen und das hat alles verändert, weil im Ausland habe ich die Sprachen gelernt, die dort gesprochen wurden. In Dänemark habe ich Dänisch gelernt, in Zypern habe ich mit Griechisch angefangen. Und das war das erste Mal, dass ich meine Muttersprache nicht verwenden konnte. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, was das eigentlich bedeutet, wie sehr du dich als Mensch veränderst, wenn du nicht in deiner eigenen Sprache sprichst oder in deinem eigenen Dialekt. Weil du verstellst dich einfach ein Stück weit. Du kannst Witze nicht so erzählen, wie du es machen würdest in deiner Sprache. Du musst immer irgendwie so einfache Worte finden. Und das ist was mir dann plötzlich gefehlt hat. Ich dachte, ich will jetzt einfach nochmal kurz wieder in Sachsen sein und da meine Witze raushauen und da lacht auch jemand drüber. Und dort in Dänemark und Zypern haben dich die Leute vielleicht angeguckt und sich gedacht, was willst du mir damit jetzt sagen? Also das zeigt dann erstmal, was es ausmacht, wenn man sich ein Stück weit verstellen muss. Deshalb sage ich auch immer, sprech Dialekt, weil alles andere ist nicht authentisch, wenn du dich da reinquälen musst ins Hochdeutsch.
Das heißt, du würdest von dir sagen und behaupten, dass du witzig bist.
Ich bin super witzig. Also es ist fast nicht auszuhalten.
Ja, ich merke das schon.
Ich bin nicht witzig, aber ich mache mir wenig Gedanken drüber, wie ich bin. Also ich glaube, das sieht man in meinen Videos. Also wenn man sich halt mit Brillen ohne Gläser vor die Kamera stellt und solche albernen Videos macht, dann darf man sich nicht zu ernst nehmen. Und es war auch von Anfang an ja die Gefahr, dass es in eine andere Richtung geht. Also dass Leute auch kommen, die mich dafür extrem anfeinden. Und selbst das war mir irgendwie egal.
Ich finde das spannend, weil wir in der Psychologie zum Beispiel auch den Begriff der Authentizität irgendwie haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade das, was du so beschreibst, also dass den Dialekt, die Persönlichkeit, dass das eben auch dazu beiträgt, dass man authentisch ist. Ich komme selbst aus dem Erzgebirge, das heißt, ich habe auch so einen kleinen Hang zum Dialekt. Ich kriege es aber nicht mehr so auf die Platte, weil sich das bei mir auch so ein bisschen durchmischt hat. Aber immer, kennen wir wahrscheinlich alle, wenn man zu Hause ist, dann gibt es eine gewisse Zeit, eine Anlaufzeit und dann kommt man wieder in dieses Fahrwasser so ein Stück weit rein. Ist es bei dir dann genauso? Du hast ja jetzt ganz, ganz viel auch, wie du sagst, in Dänemark, in Zypern, hast ganz unterschiedliche Sprachen auch gelernt. Aber kommst du in diesen Dialekt auch einfach so ganz normal wieder rein oder ist es dann für die Reels und für die Videos eher?
Nein, das reicht ein Telefonat meiner Mutter. Und dann, aber das Witzige ist, das ist ja nicht nur beim Sächsischen so. Ich habe ja einen Schwäbischen, einen Schwaben als Mann. Wenn der mit seiner Familie telefoniert, das ist manchmal erschreckend, als ob da ein anderer Mann sitzt. Also wirklich, mit mir spricht, er spricht nicht Hochdeutsch, kann er nicht. Oh Gott, wenn er das hört, dann war es das wahrscheinlich mit der Ehe. Aber du hörst sofort, wie man switcht, wenn man, ich habe dir das auch vorher gesagt, auch ich hatte früher auch viele Bandinterviews. Wenn ich irgendwelche Stars getroffen habe, die nur annähernd aus der Richtung Sachsen kamen, bin ich immer in den Interviews wieder in das Sächsische reingerutscht. Und das zeigt ja, dass es in mir ist. Und das zeigt mir einfach komplett, dass ich es nicht weghaben will. Weil dann müsste ich mich verstellen. Wenn ich immer Hochdeutsch sprechen will, bin ich nicht mehr die Christina vom Dorf, die ich bin.
Hm. Du hast doch in dem Buch geschrieben, dass der Dialekt irgendwie verloren gegangen ist. Oder dass er nicht mehr gesprochen wird. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte, dass das vielleicht doch nicht mehr so möglicherweise auch zeitgemäß ist oder dass das vielleicht doch über Bildung irgendwie so eine Tendenz gibt?
Also dafür gibt es ja ganz viele Gründe. Erstens, weil sich ja natürlich die Bevölkerung viel mehr durchmischt. Also als meine Schulzeit noch war, waren alle in meiner Klasse mindestens aus meinem Dorf oder Nachbardorf. Das heißt, alle waren Sachsen, alle haben Sächsisch gesprochen. Die Lehrer waren aus der nächsten Stadt, alle haben Sächsisch gesprochen. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so. Hat sich alles so gemischt in der Gesellschaft, immer mehr ziehen dazu, andere ziehen weg. Da spricht halt nicht mehr jeder den gleichen Dialekt. Und es gab eine Zeit, da wurde in der Schule, gerade auch im Erzgebirge, verboten, Dialekt zu sprechen. Die wollten einfach nicht, dass es die Kinder irgendwann schwer haben, wenn die ins Berufsleben gehen, dass sie da mit ihrem tiefsten Erzgebirgisch kommen und dadurch vielleicht nicht die Chance haben, jeden Job zu kriegen. Was ein guter Gedanke ist, und jetzt merken sie aber plötzlich, deshalb wird kräftig zurückgerudert, dass es ganz schlimm ist, wenn die Dialekte verschwinden und wie schnell das eigentlich tatsächlich geht. Und Fakt ist, die Jugend findet es nicht hip, Dialekt zu sprechen. Also ich finde das immer ganz witzig, wenn auf meinem Account so die Besucher steigen und die Follower steigen. Und dann, ich war vor kurzem dann bei mir im Dorf und da kam die Nachbarin zu mir und hat mir erzählt, dass ihr Sohn meine Videos gesehen hat. Und ihren Sohn, den kenne ich wirklich seit er ganz klein ist. Er ist jetzt 20 und sie sagt so, der Julian, der hat deine Videos gesehen. Weißt du, was der zu mir gesagt hat? Da habe ich gesagt, nee, was sagt er denn? Das ist ja total cringe, was die macht. Und ich wusste, dass der mich immer ganz toll fand. Der kannte mich noch von den Faschingsprogrammen. Also der hat mich immer so ein bisschen bewundert, hatte ich den Eindruck. Und jetzt war ich plötzlich cringe. Für alle, die es nicht wissen, also wirklich peinlich. Und da habe ich zu ihr gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Verstehe ich total. Wie soll ein 20-Jähriger, der halbwegs Hochdeutsch spricht, das cool finden, wenn da jemand so absächselt? Also das ist auch nicht das Ziel, was ich verfolge. Ich sage jetzt nicht, die Jugend muss wieder Sächsisch sprechen. Aber ich finde es ganz spannend zu sehen, dass zum Beispiel Kinder, ich bekomme ganz oft von Mamis Videos geschickt, ihre Kinder aufnehmen, die Sachsenmodi nachmachen, so meine Kultfigur. Ich glaube einfach, dass die rausgehen und sagen, Sächsisch ist doof oder Dialekt macht blöd oder was auch immer, dass sie das irgendwann mal eingeredet bekommen haben. Wenn du aber Dialekt mit einer tollen Person verbindest oder mit tollen Erlebnissen, wirst du auch, wenn du später 18 oder 20 bist, nicht sagen, das ist aber cringe, dass sie so redet, sondern vielleicht denkst du dann daran, ach cool, ich kannte auch früher schon mal jemand, der so gesprochen hat.
Ja, du lieferst ja auch in dem Buch extrem viele Gründe, warum man sich Sachsen eigentlich auch anschauen soll und was so die Historie von Sachsen ist und wo auch der zum Beispiel größte Schwibbogen in Sachsen und überhaupt steht beispielsweise. Und ich kann mich noch erinnern an meine Jugendzeit, da war die Wochenshow, die war sehr hip und es ging immer wieder um den sächsischen Dialekt, weil du das gesagt hast und die haben dann immer gesagt, das sind die Menschen aus Zwickau und das wurde dann immer so ein bisschen in die lustige, möglicherweise lustige, aber eigentlich ein bisschen auch despektierliche Ecke irgendwie mit reingestellt. Und ich denke, diese Frage der Bewertung ist natürlich was eine Rolle spielt. Und es gibt ja auch unglaublich viele Dialekte, wie man auch in deinem Buch lesen kann, auch in Sachsen direkt, also die dann auch gesprochen werden. Und was mir zum Beispiel auch nochmal einfällt, ist im Studium, ich hab Psychologiestudium hinter mir und da gab es auch eine Kollegin, die in Annaberg, also von Annaberg gekommen ist und die hatte dann auch die Empfehlung im Psychologiestudium bekommen, dass sie an ihrem Dialekt etwas machen müsse, wenn sie in die Psychotherapie dann gehen würde, weil man sie nicht verstehen kann. Das heißt, da wurde empfohlen, dann das quasi zu trainieren.
Ja.
Na? Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir dann doch auch feststellen, wofür entscheide ich mich dann? Ne? Also möchte ich dieses Hochdeutsch, was auch immer dieses Hochdeutsch auch ist, oder möchte ich bei meinen Wurzeln, bei meiner Natur irgendwie auch bleiben? Und ich glaube, vielleicht ist es auch so ein Spagat, der vielleicht da entscheidend ist.
Absolut, du musst das Mittelmaß finden. Ich finde, es kommt extrem drauf an, auch was du beruflich machst. Wenn du natürlich mit Leuten sprichst, die nicht dein Dialekt sprechen, dann kannst du dich nicht hinstellen und im tiefsten Sächsisch oder Erzgebirgisch oder was auch immer oder bayerisch da vor dich hinbabbeln. Das bringt ja nichts, wenn dich der Gegenüber nicht versteht. Aber ich sage das auch immer, ich lebe ja im Moment in Franken. Wenn die Frau beim Bäcker Fränkisch mit mir spricht, dann darf die das. Die wohnt da. Wieso soll die für mich Hochdeutsch sprechen? Aber wenn ich in Medien arbeite und bei RTL moderieren will, stelle ich mich nicht mit meinem Sächsisch dahin. Also ich glaube, da muss man ganz, ganz große Abschnitte machen. Aber spätestens im Freundeskreis und Familie wird es bei mir niemals geben, dass ich da versuche, Hochdeutsch zu sprechen.
Ja.
Und ich finde auch immer, Dialekt ist auch was, was Stimmung macht, was Spaß macht, was die Leute zum Lachen bringt. Ich weiß noch, als ich in Stuttgart gearbeitet habe und ich rede hier von den Schwaben und wir wissen alle, Schwäbisch ist auch ein harter Dialekt, habe ich beim großen Automobilkonzern gearbeitet und war da auch die einzige Sächsin da in meiner Abteilung. Und die hatten diesen Running Gag vor mir, dass die immer, wenn die ihre Sitzungen gemacht haben, am Ende gesagt haben, so fertsch. Also haben sie so ein bisschen lustig über uns Sachsen gemacht. Haben aber vergessen, dass da jetzt ein Sächsin immer mit drin. Die ist jedes Mal knallrot geworden, meine Chefin, wenn er das wieder rausgerutscht ist. Aber da kann man ja drüber lachen. Es ist halt auch immer die Frage, wie man damit umgeht. Ja. Natürlich kann ich mir dann aufstehen und sagen, so, jetzt ist aber mal gut. Ich arbeite halt jetzt hier, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Oder ich sage gar nichts und lach's weg und denke mir, eigentlich ist es witzig. Ja. Also man, ich glaube, viele fühlen sich auch immer so schnell angegriffen. Ja. Das ist halt auch die Frage.
Wo du sagst, also wenn ich beispielsweise auch Lehre mache, also ich sage das auch gern, dass ich aus dem Erzgebirge komme, ja, dass ich auch aus Chemnitz, ich finde es auch schön zu sagen, ich wohne in Chemnitz, komme aus dem Erzgebirge, bin auch ab und zu mal in Zwickau, dass man das ganze Westsachsen irgendwie mit dabei hat. Und ich baue dann manchmal, weil ja auch Humor dann eben auch so ein Stilelement ist. Ja. Ne? Also wenn man mit Leuten noch spricht, du wirst es ja kennen. Und da baue ich auch ständig immer die Standardsätze ein, Gänsefleisch mal oder sonst was. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn man das tatsächlich auch in Maßen dann noch mit einbaut, dann kann das eben auch sehr, sehr viel Sympathie auch erzeugen.
Absolut.
Ja, und ich glaube, das ist so was Wesentliches. Bei dir hat ja das, wenn ich das richtig jetzt auf dem Schirm habe, hat ja viel auch was mit Mittweida zu tun, ne? Als du dort an der Uni gewesen bist. Was hat für dich Mittweida für einen Stellenwert?
Also mit dem Wissen von jetzt hat es einen ganz krassen Stellenwert, weil ich habe eine sehr durchlebte, steht auch in meinem Buch, sehr bewegt, muss ich fast sagen, Schulzeit. Ich habe ja die 10. Klasse dreimal gemacht, das muss man auch erstmal schaffen, das ist weltrekordverdächtig. Bin aufs Gymnasium eigentlich nur, weil ich eigentlich irgendwann studieren wollte, war aber wirklich eine richtig schlechte Schülerin, weil es einfach nicht das Wissen war, was ich wollte. Ich war immer so die Kreative, ich war dann auch am Theater und so. Und Mittweida war dann meine einzige Chance, in diesen Medienbereich zu kommen, weil es da eben nicht um Numerus Clausus ging, um Zensuren ging, sondern du konntest dich dort mit einer Arbeit bewerben, mit einer kreativen Arbeit. Und dann bin ich halt zum Vorstellungsgespräch gegangen und die haben mich genommen. Und ab dem Moment hat sich alles für mich geändert, weil es wirklich so war, ich war endlich unter Leuten, die sind wie ich. Ich war unter Kreativen, ich konnte was lernen, was mich wirklich interessiert hat. Und schon im dritten Semester hat mich damals der MDR Sachsenspiegel entdeckt. Ich habe ab dem dritten Semester immer parallel gearbeitet beim Fernsehen oder dann später auch bei der Leipziger Volkszeitung. Und das hat, mit dem Wissen von jetzt bedeutet das, ohne Mittweida wäre ich nie zum Sachsenspiegel gekommen. Die haben dann irgendwann meinen Vertrag nicht verlängert, deshalb bin ich nach Leipzig zur Leipziger Volkszeitung, habe meinen Mann kennengelernt, habe Kinder bekommen, bin ins Ausland gegangen. Also danke Mittweida für diese Chance, weil das hat mich schon extrem geprägt. Also das war eine, und die Studentenpartys möchte ich auch nochmal explizit erwähnen.
Die waren tatsächlich, ich habe in Chemnitz studiert, die waren immer sehr, 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 sehr bekannt und renommiert.
Ach, wirklich? Mittweida,
ja, ja. Wir sind auch immer mal nach Mittweida, weil dort einfach das bessere Programm manchmal gewesen ist.
Also Mittweida, die Studentenpartys kann ich nur empfehlen, aber deshalb musste ich ein Semester mehr machen, weil das Mathe war immer morgens um 8. Also ich weiß nicht, wer das so legt, bei Medientechnik war das wirklich, aber es hat sich gelohnt, das eine Semester mehr.
Ja, ich glaube, das tut einem nicht bloß bezogen auf vielleicht Wissen gut, sondern auch auf Sozialität.
Ja, also das, aber vielleicht ist das auch wieder so ein sächsisches Ding, dass ich mich dort so wohl gefühlt habe, weil da waren alle normal, das war nicht versnobbt, das war nicht, da konnte man gut zusammen feiern, gut zusammen lernen, es gab tolle Projektarbeiten, also ich weiß nicht, ob das überall so gewesen wäre. Ich wollte ja immer nach Berlin, unvorstellbar jetzt. Ich glaube nicht, dass ich in Berlin glücklich geworden wäre, weil ich brauche schon dieses Dörfliche, dieses Kleine, dieses Familiäre und das hast du mit weiter.
Ich finde das tatsächlich auch manchmal so bei eigenen Reisen, wenn man so in Hauptstädten vielleicht ist oder in Städten, wo es auch überschaubar ist, wo das nicht so beliebig ist, sondern wo man dann trotzdem auch in einer kurzen Zeit eigentlich ankommen kann. Das kann auch Menschen was geben, genauso wie es wahrscheinlich auch Menschen gibt, die diesen Schmelztiegel brauchen, wo alles ein bisschen anonymer ist. Und ich denke, das ein bisschen auch zu spüren, was einem gut tut, das ist, glaube ich, so was ganz Wesentliches, was man aber auch hinbekommt, vor allem dann, wenn man ganz unterschiedliche Settings vielleicht doch mal erlebt hat. Ne? Was war denn für dich eigentlich bei deinen ganzen Reisen, wo du gewesen bist, was war denn so das Einprägsamste? Kann man das so sagen?
Ja, kann man, weil ich muss sagen, Dänemark hat mich extrem verändert, weil wir sind nach Dänemark, einfach weil mein Mann da Arbeit gefunden hat oder ein Angebot gekriegt hat und ich bin wirklich eher der Südländer-Typ. Ich würde immer in die Sonne reisen, ich würde nie freiwillig nach Dänemark gehen. Ich war da auch vorher nie, nicht mal im Urlaub. und dachte, okay, überstehe einfach jetzt irgendwie ein Jahr. Mein Mann ist ja Fußballtrainer, das heißt, er wird auch schnell wieder entlassen, es wird schon bald vorbei sein. Und dann gehen wir dahin und nach einer Woche hat das so eingeschlagen. Also ich habe mich in ein Land verliebt, was ich nicht kannte, einfach weil dort alles gepasst hat. Die Menschen dort sind unglaublich entspannt, die haben uns total toll aufgenommen und das hat mich extrem geprägt. Also danach hatte ich auch plötzlich Lust, immer im Ausland zu leben. Ich bin ja absolut Dorfmädchen, habe ich ja auch geschrieben. Bei mir ist ja die harte Mischung aus nicht nur Sächsin, sondern auch noch Sächsin vom Dorf. Ich finde, das macht noch mal mehr aus. Und dort habe ich dann aber gemerkt, nee, ich bin gar nicht die kleine Sächsin vom Dorf, die immer im Dorf leben will, sondern das ist so bereichernd, andere Sprachen zu lernen, also Kulturen kennenzulernen und dann aber zu merken, und das hat sich dort geformt, dass ich so bin, wie ich bin, weil ich da groß geworden bin, nämlich auf dem Dorf in Sachsen. Und deshalb konnte ich überall funktionieren.
Ja, dieses Dorf vergesse ich immer.
Langenreinsdorf.
Ah, stimmt.
Merkt ihr das?
Ich merke mir das. Genau, Langenreinsdorf.
Ja.
Genau, das ist bei Krimmitschau.
Genau.
Ne? Und wir haben ja schon
was
gesagt,
auch keiner kennt.
Ja, aber Krimmitschau ist eine wunderbare Stadt. Ne?
Super Stadt.
Ja, super Stadt.
Nur Langenreinsdorf ist noch schöner.
Aber bitte?
Langenreinsdorf ist noch schöner,
ja,
als Krimmitschau.
Okay, dann müsst ihr also bitte nach Langenreinsdorf dann mal fahren und genau. Dann die wunderbare Atmosphäre dort genießen. Aber ich finde, dass das einzuschätzen, dass das, und ich meine, das ist ja auch ein Christina vom Dorf, ist ja wirklich eine Marke. Ne, die du dir dann da auch überlegt hast, beziehungsweise die du entwickelt hast. Und ich finde das ganz schön und vielleicht kannst du auch den Hörerinnen und Hörern mal diesen Entwicklungsprozess vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben. Also wo du dann noch festgestellt hast, ja, Dorf ist meins, ländlicher Raum ist meins und da fühle ich mich auch wohl.
Ich glaube, ganz extrem war es bei der Leipziger Volkszeitung, als ich da gearbeitet habe. Da hat nämlich mein Cutter, ich weiß gar nicht, ob ihm bewusst ist, dass der meinen Künstlernamen geprägt hat, der hat immer gesagt, wenn ich dann in der Nacht, wir haben ja dieses Videomagazin, Sportvideomagazin, immer in der Nacht geschnitten. Und immer wenn ich da reinkam mit meinem Red Bull, ich war lange Red Bull abhängig, da reinkommt und hat gesagt, ach, jetzt kommt die Frau vom Dorf. Und das hat sich irgendwie so eingeprägt. Der hat dann auch immer gesagt, du kommst ja aus dem Erzgebirge, was gar nicht stimmt. Das war mehr so, der wollte halt auch so ein bisschen mobben. Und dieses vom Dorf hat sich so eingeprägt, dass ich dann tatsächlich, nachdem ich aus Leipzig weg bin und wir auch nach Dänemark sind, gesagt habe, ja, eigentlich bin ich die Christina vom Dorf. Aber es hat ganz lang gedauert für mich, um zu verstehen, dass alles, was ich bin, mit diesem Dorfleben zu tun hat. Für mich war das ja immer normal, auf dem Dorf zu leben. Ich hatte ja keinen Vergleich. Aber auch in Dänemark, ich weiß noch, mich hat mal die Nachbarin aus dem Haus geklingelt, die Kirsten kam und hat gesagt, sie muss auf die Goldfische vom Nachbarn aufpassen und irgendwas stimmt nicht. Da bin ich dann mit der zum Nachbarn in die Wohnung und da schwamm ein Fisch oben. Kein gutes Zeichen, weiß natürlich, das Dorfmädchen, guckt sie mich an und sagt auf Dänisch zu mir, was soll ich machen? Ich habe gesagt, du musst den Fisch rausholen und versucht das mal auf Dänisch zu sagen, du musst den Fisch rausholen, weil sonst sterben alle anderen auch. Die hat natürlich nicht mal in das Wasser gegriffen. Ich habe den dann rausgeholt, die hat mich angeguckt mit riesen Augen. Ich dachte, was ist denn? Ist ja jetzt nicht so spannend. Aber es ist nicht für jeden normal, dass ein Dorfmädel halt zupacken kann. Und ich habe auch immer beim Studium die Spinnen von der Wand geholt, weil alle geschrien haben, hysterisch. Also da wurde mir durchs Weggehen vom Dorf, wurde mir bewusst, dass es dich stark macht, wenn du vom Dorf kommst und dass ich irgendwie auch ein paar Sachen kann oder die Leute irgendwie damit holen kann, dass ich halt auch zugreifen kann. Und das habe ich ja auch im Buch sehr beschrieben. Es geht sehr hart so auf dem Dorf. Da wird nicht viel gequatscht und es ist auch verbal, auch durch Sächsisch nochmal sehr hart. Mhm. Und das habe ich immer mitgenommen. Also deshalb kann mich auch mit Worten können mich ganz wenige Menschen verletzen. Mhm.
Ich möchte auch die Zeit, also es gibt immer mal wieder so Phasen, auch in meinem Leben, wo ich immer mal wieder auch an die Zeit von damals zurückdenke. Und ich muss auch sagen, dass das einen natürlich auch viel geprägt hat, aber vieles möchte ich auch gar nicht missen. Und bestimmte Dinge, die man auf dem Dorf erlebt hat, und da würde ich jetzt auch mal so das Erzgebirge, wo ich herkomme, da auch mit reinnehmen, also Pöhler ist das, ein kleines Dorf, Schwarzenberg da. Und da sind auch bestimmte Dinge einfach passiert, die damals auch dazugehört haben. Und wenn man das anderen erzählt, so Geschichten auch erzählt, ich glaube, das ist manchmal gar nicht in dem Erfahrungskontext oder in dem Vorstellungsbild auch mit drin. Ne?
Absolut nicht.
Und ich finde, das, was du sagst, ist eigentlich auch das, was wir ja im Grunde genommen unter Selbstvertrauen verstehen, die Herkunft nicht zu verkennen und aus der Herkunft vielleicht sogar noch diese Stärken und die positive Ich-Identität ein Stück weit zu basteln. War das denn für dich möglich, mit diesem Wissen und auch diesem Gefühl für die eigene Persönlichkeit, die durch das Land, durch den ländlichen Raum auch geprägt ist, dann auch in Dänemark oder in Zypern dann noch so aufzutreten und damit mit diesem Selbstvertrauen noch auf die Menschen, also du hast ja ein Beispiel jetzt gebracht, aber dann auch so im beruflichen Kontext und in allem Möglichen aufzutreten?
Ich habe das immer genau so gemacht. Ich habe mich immer so benommen, wie ich es auf dem Dorf machen würde. Als wir in Dänemark neu waren, bin ich am dritten Tag unsere Birkiweh hieß unsere Straße, eine kleine Strandstraße entlang, habe bei jedem Nachbarn geklingelt, hatte Maultaschen mit, wie gesagt, mein Mann ist Schwabe, ich wollte jetzt nicht Rostro mitnehmen, hatte auf Dänisch das Rezept für Maultaschen ausgedruckt und bin zu jedem hin, habe geklingelt, habe gesagt, wir sind die Deutschen, wir sind jetzt da, wir bleiben ein Stück. Und damit war das Eis gebrochen. Am nächsten Tag kam ein Nachbar und hat mich gefragt, soll ich dir bei der Mülltrennung helfen, wie das hier in Dänen? Dann kam der nächste, soll ich die Hecke mitschneiden und so weiter. Also das ist auch was, es gab auch viele Leute, als die Auswandererzeit war, die mir geschrieben haben, Mensch, ich habe gehört, es ist so schwer, bei den Dänen reinzukommen. Das hat mit dem Land nichts zu tun, das hat mit der Nationalität nichts zu tun. Es kommt immer drauf an, wie du dich verkaufst. Mhm. Und wenn du da hingehst, das wette ich, und da bin ich auch überzeugt davon, wird niemand sagen, verpiss dich. Wenn du bei jemandem zur Tür gehst und sagst, ich bin der neue Nachbar, ich bin Ausländer. Und deshalb, ja, das Dorf, ich mache das genauso weiter, wie ich es immer auf dem Dorf gemacht habe, weil das bisher nie geschadet hat. Und auch beruflich, das ist wie dieses Beispiel von Stuttgart, als ich da gearbeitet habe. Wenn die merken, du bist selbstbewusst, wird dir da niemand an Karren pinkeln. Also das hat bisher immer funktioniert.
Ja.
Ohne arrogant zu sein, das ist ja das Wichtige. Ja,
genau, also nicht versnobbt, nicht arrogant, genau. Und quasi dann auch greifbar. Ne? Also,
ja, und dich nicht unter Wert verkaufen. Ich gehe doch nicht irgendwo hin und sage, Entschuldigung, ich bin aus Sachsen. Nee, ich bin aus Sachsen und ich komme vom Dorf, das ist was Gutes.
Ja.
Und wenn du das ausstrahlst, hinterfragt das auch niemand.
Ich habe das noch damals im Erzgebirge, habe ich das immer gelernt, wir sind nicht mal Sachsen, wir sind Erzgebirger.
Ja, ihr wollt ja noch was ganz Besonderes sein. Ja.
Aber ich habe mal eine Frage, stimmt das, dass... Erzgebirge ist ja, also so Sachsen auch von Franken kam
ja, die Leute. Ja, wir sind mit den Franken, ja, das habe ich jetzt dadurch, dass ich gerade in Franken bin, das Thema oft, dass die Dialekte auch viel miteinander zu tun haben.
Das Fei zum Beispiel, das wird, glaube ich, auch in Franken gesprochen.
Ja, ne? Die sagen es sogar noch mehr. Sagt ihr das im Erzgebirge?
Ja.
Weil wir sagen es gar nicht so. Zwickauer Region sagt eigentlich nicht Fei. Nee.
Aber das ist spannend. Ich finde auch das verbindet. Sprache ist ja letztendlich auch das, was irgendwo verbinden kann. Ne?
Ja.
Und das, was du beschreibst, das also wirklich auch an die Haustüren zu gehen und da auch wirklich sehr offen zu sein, das ist ja auch eine Kommunikationsform, die man sich auch immer wieder in das Bewusstsein eigentlich rufen kann. Das heißt, durch Offenheit baue ich möglicherweise auch Distanz überhaupt gar nicht erst auf, sondern ich zeige mich einfach in sympathischer Art und Weise. Und ich kann mich an eine Zeit, als ich in Chemnitz schon mal gewohnt hatte, erinnern. Da war man sich in einem Wohnhaus total anonym und total fremd. Man hat also gar nicht die Tendenz gehabt, ne, dass man da in Beziehung geht. Hast du das über die vielleicht auch deine Wahrnehmung von Sprache, von Dialekt, von deinen ganzen Orten, wo du gewesen bist, hast du so das Gefühl, dass sich das wieder so ein bisschen wandelt in so einen Wert, dass man wirklich auf die Leute auch eher wieder zugeht?
Ich glaube, das kommt extrem auf einen selber und auf die Menschen an, die um einen rum sind. Ich sage ja, wenn ich bewusst auf jemanden zugehe, habe ich es noch nie erlebt, dass jemand wirklich richtig abweisend war. Wenn ich in Dänemark nicht klingeln gegangen wäre, hätte sich das meiner Meinung nach nie so entwickelt, wie das da war. Ich habe dort eine zweite Familie gefunden in Dänemark. Also wir gehen da auch jetzt, die Kids sind dort geboren. Ist ja nicht, das war ja nicht mal nur, wir waren 2 Jahre da. Wir waren 6 Jahre da, ich habe meine Kinder da bekommen oder wir unsere. Das ist schon einschneidend. Und da hat sich das, und ich habe da auch eine Familie, die ich auch wirklich dänische Familie, also dänische Mama, dänischer Papa. Das wäre alles so nicht gekommen, wenn du deinen Kopf nach unten machst und immer nur diesen Weg lang gehst. Als ich aus Dänemark weg bin, das war das schönste Kompliment, was ich je gekriegt habe, haben bestimmt 3 Familien unabhängig voneinander gesagt, wir werden dein Lachen in der Straße vermissen. Also die verbinden dann halt einfach was mit dir. Aber dafür musst du auf Menschen zugehen.
Sorry. Ach, alles gut. Wir schneiden ja nicht.
Dann geht's ja. Also da sage ich immer, wenn ich über Dänemark rede, das wird auch morgen bei der Reisemesse schlimm. Das ist sehr emotional, weil das so eine schöne Zeit war und weil du so nur an Menschen rankommst, wenn du offen bist. Ja. Mir tut das so leid, wenn manche so schüchtern sind und sich verstecken, sei es aus Dialektgründen. Deshalb sage ich auch immer, Mann, rede doch sächsisch, wenn du sächsisch redest. Alles ist besser als nichts sagen.
Hört einfach zu, liebe Zuhörer und Hörer. Ne? Es geht um Authentizität und zur Authentizität gehört auch der Dialekt und die Herkunft einfach dazu, weil jede Herkunft ist in Ordnung. Und das ist, glaube ich, was sehr schön ist. Du hast es auch so ein bisschen beschrieben. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin mit Sprachen nicht so bewandert, muss ich sagen. Also Englisch hatte ich immer so knapp eine 3. Also ich habe immer Probleme im Ausland. Also Englisch geht gar nicht. Hücke.
Hygge ist richtig. Das kann man, wie willst du das sonst aussprechen? Das Wort kann man nicht falsch aussprechen.
Hygge,
ja. Ich muss noch dazu sagen, ich bin auch immer schlecht in Sprachen gewesen.
Ja.
Aber wenn du in den Ländern lebst, ist es eine ganz andere Nummer.
Ja.
Könnte ich dir 1000 Storys erzählen, warum ich die Sprachen gelernt habe. Aber gut, zurück zu Hygge.
Aber soll ich dir erstmal noch meine Fremdsprachen-Lieblingserlebnis-Nummer erzählen?
Bitte.
Ich war mal in Frankreich mit meiner damaligen Partnerin. Und ich habe mir dann immer angewöhnt, weil ich ja so schlecht Englisch kann, ich sage immer das, was die mir sagen, sage ich einfach zurück. Also wenn die Yes sagen, sage ich auch Yes. Und wenn die No sagen, sage ich auch No. Okay. Ja, also es war so eine einfache. Und dann war eine Reinigungskraft, die uns verabschiedet hat in dem Hotel. Und die hat Bon Voyage auf Französisch. Und ich habe dann dasselbe Prinzip, habe ich dann angewandt und habe auch Bon Voyage gesagt. Und meine Partnerin damals hat gesagt, so alt war die noch nicht. Ich so, ja, stimmt.
Hast du nicht mal Bon Voyage verstanden?
Ja, dann doch, bist du sprachlich vielleicht doch nicht. Also ich habe es dann gegoogelt. Naja, egal.
Aber bei mir war es ähnlich peinlich in Dänemark. Ich habe nämlich, weil in Dänemark, die sprechen ja fließend Englisch, also Bilderbuchenglisch. Ich glaube, es gibt kein Land, was so gut Englisch spricht, außer England und Amerika, wie die Dänen, weil die synchronisieren ja auch nicht und alles. Und dann war ja klar, am Anfang hatte ich ja gesagt, dachte ich, ja, wir sind ja mal ein Jahr, was soll ich jetzt wirklich Dänisch lernen? Spricht kein Mensch außer die Dänen und die Schweden verstehen es vielleicht. Und da stand ich im Supermarkt an der Kasse und habe meine Sachen aufs Band gelegt. Vor mir war noch ein Kunde, der Stopper, der hat uns getrennt und die zieht da die Sachen von dem Kunden vor mir noch übers Band, kassiert ab und guckt mich schon die ganze Zeit böse an. Und das ist mega untypisch für den, das machen die nicht, die sind total sympathisch und nett. Und guckt mich so an und dann hatte ich so richtig lustlos meine Waren da so drüber gescannt. Und ich dachte mal, was ist eigentlich das Problem? Und dann sagt sie dann auf Dänisch irgendwas zu mir und ich sage, sorry, can you say it in English, please? Und dann sagt sie auf Englisch, achso, ich habe übrigens dann gesagt, können Sie es bitte auf Englisch sagen, weil dein Englisch ist ja nicht so gut.
Ah ja, danke.
Und dann sagt sie dann auf Englisch zu mir, auf diesem großen Warntrenner steht, dass die Kasse geschlossen hat. Und das war mir so, also es stand wirklich groß auf Dänisch, Lucke, also geschlossen drauf. Und das war mir so peinlich, dass ich dachte, du kannst nicht in einem Land leben, wo du vor dir und hinter dir nichts verstehst, keine Schilder lesen kannst. Und dann habe ich Intensivkurs angefangen. Und seitdem bin ich davon überzeugt, an alle da draußen, wenn ihr im Ausland lebt, lernt die Sprache. Das ist so bereichernd. Du wirst ganz anders ernst genommen. Das war nicht deine Frage. Du wolltest was zu Hüge wissen.
Das ist mir wurscht. Also ja. Ich höre dir gern zu.
Also das war wirklich, und dann habe ich, da habe ich ja, ich habe ja auch ein Dänemark-Buch geschrieben. Und da beschreibe ich, wie ich die Sprache lerne. Aber wie gesagt, ich bin keiner, der es aufsaugt. Ich muss mich da wirklich reinquälen. Ich hatte dann 4x die Woche 4 Stunden Dänisch. Und es war der Horror. Mhm. Aber Lesen und Schreiben lernst du schnell, wenn du Deutsche bist. Aber das Sprechen, also ich konnte dann super schreiben, super lesen. Und Sprechen war wirklich abartig. Die Nachbarn haben mich richtig, die haben mich da durchgezerrt. Die haben gesagt, wir reden kein Englisch mehr mit dir, wir reden nur noch Dänisch. Und dann kann ich jetzt endlich aus Überzeugung sagen, es kommt dieser Klickmoment, in denen du eine Fremdsprache verstehst. Und seitdem liebe ich die Sprache. Also ich habe ja da eine Lesetour mit meinem Dänemark-Buch gemacht und war in Flensburg zum Beispiel. Und in Flensburg aus dem Zug raus habe ich Dänisch gehört und hat mein Bauch gekribbelt. Also das ist wirklich eine Liebe. Deshalb sage ich, ich liebe auch dieses Land, diese Sprache. Ich verbinde so viel damit. Ist doch krass, ich habe früher Sprachen gehasst. Bei Dänisch da...
Gab es so einen Klickmoment, wo du...
Den gab es wirklich. Den gab es in meiner Muttergruppe. Liva ist übrigens ein dänischer Name, meine Tochter ist mittlerweile 6. Die wurde da geboren und dann war ich in der Muttergruppe. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, ich gehe da nicht mehr hin, die reden. Die haben gar keine Rücksicht genommen. Es waren 5 Mütter, alle haben nur Dänisch gesprochen, mir ist fast der Schädel geplatzt. Ich war mit dieser Sprachschule fertig, ich habe mit 1,0 dort bestanden und habe kein Wort verstanden in der wahren Welt. Und dann haben die gelabert und 4 Stunden gingen die Treffen. Und irgendwann bin ich dorthin und es kam dieser Klick und dann habe ich es plötzlich und dann habe ich alle verstanden. Dann habe ich nicht mehr nur die Muttis verstanden, sondern ich habe dann nur noch Dänisch gesprochen. Ich habe Englisch gar nicht mehr. Also das war faszinierend. Also irgendwann hat der Kopf gesagt, so und jetzt bist du Dänin. Das habe ich sehr genossen. Also und es geht auch nicht mehr weg. Also ich merke das, du vergisst ab und zu Wörter, aber immer wenn wir wieder da sind und wir suchen immer 2x im Jahr da zu sein, schon wegen der Kinder, weil die ja dort geboren sind, kommt sofort wieder. Das ist einfach Liebe mittlerweile.
Finde ich spannend. Ich finde das auch spannend, wie du das beschreibst auch, ne? Also von Langenreinsdorf über Königschau möglicherweise dann wirklich in die Welt auch hinaus und dann aber trotzdem immer wieder, so nehme ich das auch in dem Buch wahr und so nehme ich dich auch wahr, immer wieder auch zurück zu den Wurzeln zu gehen. Das heißt, du bist ja mit dem Buch jetzt schon eine Weile unterwegs und machst Lesungen, hast eine Resonanz. Bist du mit der Resonanz zufrieden? Holst du die Leute so ein Stück weit ab? Auch mit dem, was du dann dort gibst?
Also das ist das erste Buch, bei dem ich bewusst beim Schreiben schon wusste, dass ich eine Lesetour machen werde. Das Dänemark-Buch, da war es nicht so. Da habe ich erstmal nur geschrieben, es war dann Zufall, dass es so gekommen ist. Bei dem war es wirklich so, dass ich zu meinem Verlag gesagt habe, ich schreibe das Buch gern, aber nur, wenn ich damit auf Tour gehen kann und wenn ich die Sachsen sehe, die mein Buch lesen. Und das ist für mich das Beste. Also wir haben da so tolle Gespräche und das ist auch das, was ich immer sage, wenn du den Leuten zuhörst und die reden lässt, erzählen dir so tolle Stories. Ich habe immer eine Diskussionsrunde am Ende. Ich behaupte dann immer, ihr könnt mir jetzt Fragen stellen und ich beantworte die. So geht's los. Aber dann sage ich immer, und wenn von euch irgendjemand eine Story hat, mit seinem Dialekt, wenn er außerhalb von Sachsen unterwegs oder was auch immer, dann erzählt die gern. Dann gucken sie natürlich erstmal alle an und keiner will was sagen. Und dann musst du die so ein bisschen locken und ein bisschen abholen. Und plötzlich steht einer nach dem anderen auf. Entweder welche, die von woanders nach Sachsen gekommen sind, wie die das wahrgenommen haben, die jetzt hier leben, oder die weggegangen sind, wie die es erlebt haben. Manchmal kann ich mir aufzureden. Also das finde ich so faszinierend. Und dann ich kann in Teil 2 jetzt damit füllen, eigentlich, was ich auf diesen Lesetouren alles so höre. Also krass. Das ist wirklich krass. Es ist auch immer, was ich sage, also du kannst eigentlich mit einem Tankwart oder mit der Bäckerin ein Gespräch anfangen, wenn die Leute das Gefühl haben, dass du denen zuhören willst. Jeder hat eine Geschichte. Das ist verrückt, was du für Storys hörst. von ganz normalen Menschen in deinem Alltag. Das liebe ich.
Krass. Und ich finde genau das ist ja auch so ein bisschen unser, also jetzt unser Kopfvitamin-Ansatz, der ist ja, wir sagen, Psychologie ist halt zum Anfassen, das hast du überall. Ne? Also das heißt, in der Lebenswelt, die eine völlig andere ist als jetzt studienbezogen, ne? Wo du im Studium sitzt und du lernst irgendwie was zur Theorie von irgendwelchen Sachen, sondern Psychologie findet halt irgendwo anders statt. Sich dafür auch zu interessieren und ein Interesse zu haben. Und ich glaube, das ist das, was, glaube ich, auch ein sehr gutes Stilmittel ist, wenn man auf Menschen eben zugehen möchte, ne? Indem man sich auch interessiert. Und du hast ein tolles Werk geschaffen und du holst ja trotzdem diese Resonanz dann auch. Und die spiegeln dir das wieder. Ist es so, dass du da auch nochmal extra Geschichten dann irgendwie für dich auch erkennst, die du dann auch zum Beispiel in deinen Videos dann vielleicht auch wieder mit nutzen kannst?
Also alles, was auch auf dem Account passiert, bei die Sachs verstehen, das ist mittlerweile zu 90% von den Followern. Also ich kriege so viele Nachrichten, wo Leute schreiben, und das ist so schön, die denken an mich in ihrem Alltag. Das ist wirklich krass. Die sagen, ich habe heute ein Wort gehört, das musste ich dir jetzt schreiben. Mhm. Und dann schicken die mir sächsische Begriffe. Und dann habe ich endlich mal auch diesen Effekt, die haben ja bei meinem Video immer den Effekt, ach ja, das Wort wusste ich eigentlich, aber es war lange weg, weil ich nehme ja auch so sehr alte sächsische Begriffe teilweise. Ja. Und diesen Effekt habe ich, wenn mir meine Follower schreiben, denke ich, das ist ein super Wort, das kommt ins nächste Video. Ja. Also man denkt immer, das ist Alleinunterhalter, was ich da mache, es ist null. Das sieht man auch an den Kommentaren, die unter den Videos sind. Ne? Das ist ja keine Videos, die nur geguckt werden, die tauschen sich da ja aus. Die schreiben dann ja auch eiskalt, wir sagen das so oder so. Wie du gesagt hast, es gibt so viele Unterdialekte im Sächsischen. Aber deshalb bin ich ja nicht falsch oder die sind falsch, sondern der Austausch, darum geht es ja. Und der ist extrem bei mir, finde ich, auf dem Account.
Wenn du deine Rolle zum Beispiel beschreiben würdest, was wäre denn das? Was bist denn du für dich und für die anderen?
Also ich habe das Gefühl, und das war mir nicht bewusst, als ich mit den Sprachvideos angefangen habe, ich habe das Gefühl, ganz viele Sachsen haben nur darauf gewartet, dass jemand vorangeht. Ganz viele sagen, sie sind mega stolz auf im Dialekt ihre Herkunft und trauen sich nicht mehr, das zu sagen. Und das ist ganz schlimm. Das wird meiner Meinung nach, das darf man immer nicht so sagen, das ist mediengemacht. Ich sage das auch nicht oft, aber heute sage ich es mal, weil wir schneiden ja nicht. Wenn natürlich immer bei irgendeiner Demo der dümmste Sachse rausgezerrt wird, der dann irgendwie auf Sächsisch irgendwas in die Kamera böbelt, alle Polizisten sind blöde, dann ist das, was ausgestrahlt wird. Und als ich das Angebot für das Buch bekommen habe, dachte ich, nee, ich will kein Sachsenbuch schreiben, weil ich bin 10 Jahre im Ausland, davor habe ich schon 5 Jahre nicht in Sachsen gelebt, warum soll ich die sein, die über Sachsen schreibt? Und aber als das Angebot kam, hat es schon gerattert. Ich habe immer meine Kindheit gesehen, meine Jugend und wie stolz ich ja, habe ich jetzt schon 1000 Mal gesagt, wie stolz ich drauf bin, dass ich sächsisches Dorfmädchen bin. Und da dachte ich, und ich bin jetzt die mal die weltoffenen Sachsen zeigt, die coolen Sachsen. Ich kenne nur erfolgreiche Sachsen, egal wo die leben. Die sind vielleicht nicht mehr in Sachsen, aber sind ja trotzdem welche. Und die wollte ich zeigen. Also ich konnte es nicht mehr ertragen, wie Sachsen teilweise dargestellt wird. Und das gelingt natürlich durch den Account jetzt extrem gut. Mhm. Weil dort versammelt sich alles. Also wirklich aus jeder Bevölkerungsschicht, jedes Alter und jeder hat was zu sagen. Mhm. Und ich will auch, dass die wieder was sagen. Und schon allein, wenn ich damit erreiche, dass die draußen, ich kriege auch Fotos geschickt, wenn jemand, was weiß ich, Schaufensterwerbung sächsische abfotografiert und schickt mir das, weil es sich freut, weil der Dialekt steht. Also wie viel habe ich da schon erreicht? Wenn die, wie ich vorhin gesagt habe, wenn die in ihrem Alltag an mich und an den Dialekt denken, dann hat sich die Wahrnehmung doch schon geändert. Und jetzt holen wir noch die nicht aus Sachsen sind. Also ich habe zum Glück auch viele Follower, die nicht aus Sachsen sind und sagen, ich dachte immer, Sächsisch ist so doof, aber bei dir ist sympathisch. Yes, das will ich. Deutschland langsam erobern, bis wir nicht mehr der unbeliebteste Dialekt sind, das ist das Ziel.
Ich glaube, na, du bist ja auch kann man ja auch sagen, du bist ja Westsächsin des Jahres geworden.
Ja, das stimmt. Na?
Ist ja auch ganz cool und damit ja quasi auch für Sachsen eigentlich Botschafterin, kann man so sagen. Ne? Also das heißt...
Der Preis war schon extrem wertvoll für mich, weil es natürlich ein Zuschauerpreis ist. Also das ist ja wirklich eine Abstimmung gewesen und ich habe, als die Nominierung kam, habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wer noch mitnominiert war, weil es gibt einfach Leute, die machen noch wichtigere Sachen
als ich. Habe ich gesehen, ja.
Lebensretter, ja. Leute, die Flutopfern helfen, Leute so. Da denke ich immer, die sind so viel wichtiger als ich. Aber... Ja. Haben dann auch viele Follower gesagt, darum geht's nicht, weil ich gebe den Leuten ja auch irgendwas mit. Sei es Selbstbewusstsein wieder für ihre Herkunft, sei es gibt auch viele, die einfach nur schreiben, mit dem Video hast du meinen Tag gerettet. Also das ist auch was Schönes. Also nein, ich rette keine Leben mit meinem Account, aber ich verbreite gute Stimmung. Und ich glaube, das ist gerade jetzt auch wieder sehr wichtig.
Das ist immer wichtig, weil wir trotzdem mit dem Humor und mit dem, auch selbst in Krisenzeiten, eigentlich uns dennoch für den kurzen Moment vielleicht oder vielleicht auch für einen längeren Moment einfach Wohlbefinden schaffen können. Und ich denke auch, dass das, glaube ich, so eine Botschaft auch ist, die du sendest und die auch dann zurückkommt. Und das ist ja quasi auch so eine Kommunikation, die dann noch stattfindet. Und ich glaube, was ganz wesentlich ist, was du jetzt schon öfters gesagt hast, ist das Selbstvertrauen. Das heißt, wenn ich meiner Sprache auch bewusst bin, und ich kenne auch viele, die aus dem Erzgebirge zum Beispiel irgendwo hingegangen sind, die haben ihre Ausbildung gemacht, die haben ihr Studium gemacht, und es gab viele, die dann auch wieder zurückgegangen sind und dann mit den Erfahrungen von draußen dann versucht haben, dann auch diese, ja, das Erzgebirgische oder das Ländliche, und da würde ich jetzt mal auch Langrheinsdorf und Krimmitschau und Westsachsen insgesamt ansprechen, dann dort auch was Gutes damit anzustellen. Und ich glaube, das ist was ganz wesentlich ist, dass wir das nicht vergessen, dass wir in unseren Möglichkeiten, in unserem Handlungsspielraum natürlich trotzdem etwas schaffen können. Und ich glaube auch schaffen an der Stelle.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns gewisse Sachen nicht so zu Herzen nehmen. Ich hatte das jetzt auch in einer Lesung, da hat mir auch einer erzählt, der ist aus Sachsen weggegangen, hat woanders gearbeitet und hat dort halt immer gesagt bekommen, rede doch Hochdeutsch. Also hat er sich angepasst, hat immer mehr sein Sächsisch abgelegt. Dann ist er zurückgekommen nach Sachsen. Und dann haben seine Freunde plötzlich zu ihm gesagt, ja, was ist denn mit dir, jetzt bist du abgehoben, weil du Hochdeutsch sprichst. Also du kannst doch eh niemand recht machen, dann mach doch einfach, wie du willst. Also da bin ich davon überzeugt. Also obwohl ich finde es auch anmaßend. Also wie kann jemand zu einem erwachsenen Menschen sagen, auf Dialekt zu sprechen? Also wer entscheidet das denn? Und oft sind das Leute, die nicht rausgekommen sind. Weil ich finde, also das Ausland, wenn mir das Ausland was gelehrt hat, dann ist es Toleranz gegenüber ganz vielen Sachen. Ich weiß gar nicht, wie man den Dialekt ist. Das regt mich immer meist auf, wenn jemand schreibt, ich hasse diesen Dialekt. Also wie langweilig ist dein Leben, wenn du Zeit hast, einen Dialekt zu hassen? Dann guck's nicht an. Es gibt 1000 Videos im Internet. Und sich dann auch die Arbeit zu machen, das drunter zu schreiben, finde ich auch so krass. Also ich würde nie, ich schreibe eh keine negativen Kommentare. Wenn ich was gut finde, schreibe ich das. Und wenn nicht, scroll ich weiter. Ja. Aber es gibt Leute, die können sich das so verbeißen. Und die finden das dann, die fühlen sich von mir richtig provoziert, weil ich mich dort hinstelle und dann auch so bewusst übertreibe, auch mit dem Sächsischen. Also da gibt es welche, die können damit gar nicht umgehen.
Glaubst du, das ist so ein Vergleich mit irgendwas, der dann stattfindet? Oder was soll denn das sein? Was sind denn das für Personen?
Also Personen, die so urteilen. Man kann ja einen Dialekt nicht schön finden. Also niemals kann nicht jeder Sächse schön finden, ist ja okay. Aber ich finde, sobald das so abwertend und beleidigend wird, dann ist jemand mit sich selber halt nicht zufrieden. Das ist ganz klar. Und der findet es dann halt doof, dass es da jemand Selbstbewussten gibt, der sagt es mir aber egal, was du denkst. Mhm. Und vor allem, die kannst du auch ganz leicht drunter diskutieren. Also jemand, der so pöbelt, da brauchst du nur irgendwas, also du musst ja, ich pöbel da ja nicht mit, sondern ich neutralisiere das irgendwie, da merkst du schon, also da ist ja nichts zu holen, intelligenzmäßig, ja. So böse das klingt.
Letztendlich ist es, glaube ich, nicht das Inhaltliche, sondern es ist irgendwas, was die als persönliches Thema dann noch mit einbringen. Und das kennen wir ja von vielen so gesellschaftlichen Prozessen auch, wo du tatsächlich dich dann hinstellst und du hast eigentlich aus irgendwelchen anderen Gründen die Frustration, brauchst aber ein Ventil, um das irgendwie abzulassen. Ja. Aber
ich hatte es mal bei TikTok, ich mache ja wirklich alle Plattformen. TikTok ist ja mehr so eine jüngere Plattform. Ne? Da sind viele junge Leute unterwegs. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber ich dachte, da lade ich die Videos auch mal hoch. Da war mal ein jüngeres Mädchen, die hat unter eins meiner Videos geschrieben, was hast denn du für einen Topfschnitt? Bezogen auf einen Pony. Und da habe ich geschrieben, sie soll mit Topfschnitt googeln, das ist eine andere Frisur, was sie meint. Und da hat sie sich ewig lange über meinen Pony ausgelassen, weil er schief geschnitten war oder keine Ahnung. Und ich kann dann aber auch nicht aufhören. Also ich kann da nicht diskutieren. Und habe ihr da so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, dass es hier ein Dialektvideo ist. Und wenn sie Frisurenvideos will, soll sie woanders schauen. Da kommt dann halt auch nichts mehr. Aber da siehst du mal, dass sie wirklich versucht hat, irgendwie da eine Mehrheit zu finden, die sich jetzt mal darauf einschießen, die Uschi, die da die Videos aufnimmt, einfach mal aufs Aussehen zu reduzieren. Darum geht's nicht mal in dem Video. Das meine ich, also sowas würde ich nie an mich ranlassen. Ich diskutiere dann, wenn es mir Spaß macht und weil ich glaube, dass ich so irgendwann tot diskutiert habe. Aber wie fies muss man sein? Also das Internet ist dann natürlich auch prädestiniert, ne, um mal zuzutreten.
Also Mobbing findet ja nicht mehr bloß analog statt, sondern eher vor allem digital. Und das hast du in den Medien und oder durch die Medien. Und ich glaube, das ist so das, was du sagst, diese Bewertung. Das ist, glaube ich, das, was es dann noch manchmal verhindert. Und wir hatten das ganz am Anfang mit Dialekt, dass Dialekt auch irgendwie bewertet wird. Ja. Ne? Dass Sächsisch irgendwie auch negativ klingt, was auch immer. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich. Und das, was du ja ausstrahlst und das, was du auch vermittelst, ist diese Wertfreiheit. Dass man sagt, also alles ist im Grunde genommen auch okay, wenn man gut miteinander irgendwie auch umgeht. Und ich glaube, das ist auch so eine Message, die am Ende ja auch das Miteinander prägen kann, weil es gibt eben unterschiedliche Sprachen, es gibt unterschiedliche Dialekte und genauso gibt es ja ganz unterschiedliche Menschen auch mit einer ganz eigenen Diversität auch. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich immer wieder bewusst machen sollte. Und es sollte Menschen geben, die immer mal wieder dann auch das Bewusstsein schaffen, indem man eben Videos macht. Ja. Ist das eigentlich so, dass der Ronny nimmt ja so einen Stellenwert ein bei dir, ne?
Du meinst Ronny? Ronny?
Ja, ja, genau den. Den, wie heißt er nochmal?
Ronny. Nee,
Ronny, okay.
Mein ausgedachter Ehemann ist das, ja. Auf meinen Social Media Kanälen.
Genau.
Und es ist ein blöder Vogel.
Ja, richtig.
Ronny kann gar nichts.
Was kann, Brot kann schimmeln?
Atmen. Ronny kann atmen. Er macht da nichts.
Und ich glaube, ich habe das abends dann gelesen, aber vielleicht kannst du die Ronny-Story, also in deinem Buch habe ich das gelesen, nochmal für die Hörerinnen und Hörer aufgreifen.
Das ist witzig, weil dieses Ronny-Kapitel ist ganz zum Schluss noch reingekommen. Da war das Buch eigentlich schon fertig. Und da kam eine Anfrage von der Zeitung, die haben halt gesehen, dass ich ja viel mit Sächsisch mache und immer mal auf dem Ronny einschlag. Total witzig, sorry, ob ich da ein Statement dazu geben will. Es gibt nämlich einen Ronny in Zwickau, der hat sich total angegriffen gefühlt, weil, ich weiß gar nicht mehr, wo war es? War es in Zwickau? Das Nachtwerk, ist das in Zwickau?
Ja.
Genau. Die Diskothek hat ausgerufen, wollen eine schöne Party machen, kommt als Ronny und Jacqueline. Das war das Motto der Party. Versteht, glaube ich, auch nur Sachsen, dieses Ronny-Phänomen, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist komplett sächsisch. Also gerade Bayern und so, die wissen nicht, was das sein soll mit Ronny. Die kennen ja wahrscheinlich dann Kevin oder keine Ahnung. Und da hat er wirklich da angefangen, also erst hat er beim Nachtwerk auf der Seite angefangen zu stängern, dass das ja nicht geht und was soll denn das bedeuten und was ist man denn, wenn man Ronny ist. Also der hat sich richtig angegriffen gefühlt, kann man sagen, zu Recht, weil Fakt ist ja, Ronny sein war in dem Fall wahrscheinlich auch nicht positiv gemeint. Ich habe aber halt die Erfahrung gemacht auf meinem Account, dass das Ronny-Thema gibt es ja schon ewig, das hat ja schon Elsterglanz und wer nicht alles gemacht. Das ist halt ein bisschen unser Kevin, das muss man ganz klar so sagen. Da kommt es halt wieder extrem drauf an, wie du es verkaufst. Bei mir nimmt es komischerweise keiner übel. Ich habe dann mir den Spaß gemacht zu gucken, wie viele Ronnys unter meinen Followern sind. Es sind über 100, wie viel habe ich geschrieben? Über 100, oder?
Ja,
oder
ja.
War es noch mehr? Und die sind ja immer noch da und die feiern sich da ab, die verlinken sich da gegenseitig. Deshalb sage ich immer, es ist halt auch immer ein bisschen ein Empfängerding, wie angegriffen du dich fühlst.
Ja, das ist nach Schulz von Thun aus der Kommunikationspsychologie ist es immer die Frage des Beziehungsohrs. Und wenn ich das halt in Beziehung mit mir setze, dann habe ich eher ein Problem, als wenn ich dann auch das wegdrücke und dann eigentlich dann so ein bisschen darüber lächeln kann. Und hast du den Ronny mal kennengelernt?
Welchen Ronny? Der Stunkmacht. Ja. Stunkmacht Ronny habe ich nicht kennengelernt. Ich kenne ja auch ein paar Ronnys und das ist, was sollen die Mandys sagen? Also es gibt da ganz viel, wurde da irgendwie... Also eigentlich ist es, man könnte es ja wirklich, ich habe es glaube ich auch so geschrieben, ne, Ronny-Bashing. Es ist schon eigentlich fies, aber ich weiß, dass ich damit niemand verletze, weil die bei mir auf der Seite, also wer meine Seite zu ernst nimmt, der hat eh nicht verstanden, was ich da mache. Also ich nehme mich ja nicht mal ernst auf der Seite. Also ich versuche schon inhaltlich was Wertvolles zu machen, eben weil wir den Dialekt erhalten und weil wir auch die alten Wörter von Oma und Opa rauskramen. Aber doch immer mit einem, also du siehst ja auch, wie ich da aussehe. Das ist ja jetzt nichts Seriöses, was ich da mache. Mhm. Und da weiß der Ronny, wenn er mal wieder ein paar drauf kriegt, dass es ein Spaß ist. Mhm. Und die Sachsenmutti hat ja zum Beispiel auch immer verschiedene Namen. Also ich habe ja wirklich schon jeden Namen irgendwie versächselt und da die Kinder da beschimpft. Da gibt es auch manchmal Kommentare, wir würden niemals so mit unseren Kindern sprechen. Mensch, die Sachsenmutti ist eine Kunstfigur. Ich nehme die Wörter nur, damit ich es auf Sächsisch sagen kann.
Ja.
Also mal von allem ein bisschen Abstand nehmen. Und es steht sogar in meiner Profilbeschreibung, es ist Spaß. Aber es gibt Leute, die finden immer was, wo sie sagen, es ist aber nicht witzig.
Ich glaube, das ist manchmal auch die Frage, was ich sehe und ob ich das dann auch, ist ja auch eine Form von Satire oder es ist ja etwas, wo du tatsächlich auch ein bisschen Comedy, also was heißt ein bisschen, du machst total viel Comedy. Ne? Und es gibt ja auch ein Jugendwort, glaube ich mal, vor ein paar Jahren des Jahres, was in Richtung Chantalismus gegangen ist. Also Chantal und Chantal ist ja auch so und Calvinismus und was auch immer. Und ich glaube, die Kirche im Dorf zu lassen, das passt dann auch ganz gut dazu. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt das Ganze, was wir gerade, deine Kunstfigur zum Beispiel uns hernehmen und das, was du damit auch ausdrückst, was würdest du denn sagen, die private Christina, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ist es dann doch gleichermaßen so oder ist es doch getrennt voneinander oder sagst du, privat ist wirklich dann auch sehr privat eben?
Ich bin gar nicht privat. Also ich habe ja schon, bevor ich die Sachsen verstehen Account hatte, es gibt schon immer Christina vom Dorf als Account, weil da habe ich ja, und ich habe ja eine eigene Webseite, wo ich schon immer über mein Auswandern geschrieben habe. Ich finde es manchmal erschreckend, weil ich das bewusst gar nicht mitkriege, auch bei Made in Sachsen, wie persönlich ich eigentlich bin, wenn ich darüber schreibe. Ich habe ja du hast es ja gelesen, ich hatte die Diskussion mit meiner Mama. Ich habe meine Mama ganz oft gefragt, weil in diesem neuen Buch ist ja ganz viel auch über mich drin. Und immer, wenn ich Fragen zur Kindheit oder zur Jugend hatte, musste ich meine Eltern fragen, weil ich habe da echt einen Siebkopf. Also ich konnte mich an vieles nicht mehr so genau erinnern. Und die hat mir immer Antworten gegeben und es war alles kein Problem. Und irgendwann hat sie wirklich ernst zu mir gesagt, Christina, überleg dir aber, was du schreibst. Und da ist mir erst mal klar geworden, dass alle Leute, die ich da erwähne, vor allem wenn es meine Familie ist, die auch schon sehr mit auf dem Präsentierteller legen. Also es ist einfach so. Und mein Vater, ich habe ein Kapitel darüber, da geht es um Stitchen, sage ich das mein Vater, ich habe ein Trauma davon, wie der immer alles in Kaffee ditcht, der wird im Dorf darauf angesprochen. Also da haben Zeitungen drüber geschrieben, der MDR war da und hat ihn beim Ditchen gefilmt. Also das macht man sich beim Schreiben gar nicht so klar. Ich schreibe das da an meinem Schreibtisch und denke, hahaha, witzig. Und dann sprechen mich Leute irgendwo an und sagen, was? Du hast das Abi, du hast das so lange gebraucht. Ich immer, woher wissen die denn das? Und dann wird mir erst mal klar, dass ich das selber überall breit dreht, im Internet, im Buch. Also ich bin, es gibt keine, ganz wenig von mir, was niemand weiß.
Und das ist nach Schulz von Thun die Selbstoffenbarung. Das heißt, ja, so ein Stück weit von einem was preiszugeben und das schafft oder hat die Funktion, sich dann auch in Beziehungen, auch ja, auf Beziehungen einzulassen,
Offenheit. Aber ich glaube, ich kann das auch jetzt erst, weil ich mit mir so zufrieden bin. Weil diese, gerade diese Auslandsaufenthalte, die haben mich nochmal so verändert als Mensch. Also ich bin immer jemand, ich habe jemanden vor mir, wie ich gern sein will und ich sauge ganz viel von anderen Menschen auf. Also wenn ich Menschen kennenlerne, wo ich sage, das ist eine total tolle Eigenschaft, die der hat, dann will ich auch mir ein Stück weit das kopieren. Ich habe da immer das Beispiel, im Studium gab es einen Typen, einen DJ, der hatte so eine Aura da. Also immer wenn er in den Hörsaal gekommen ist, hatte der so ein verschmitztes Lächeln. Als ob da irgendwas Verbotenes denkt. Keine Ahnung, das konnte keiner beschreiben. Das hat den unglaublich interessant gemacht. Und da dachte ich immer, wie schön das ist, wenn du immer mit einem Lächeln durch die Welt gehst, ohne dass es gespielt ist. Aber das ist genau das, was ich dann in Dänemark erreicht habe. Deshalb habe ich gesagt, hat mich das so berührt. Ich war nie ein positiver Mensch. Also ich war ein Arschlochkind. Ich war nicht nett. Ich war nicht nett zu anderen Menschen. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass das ganz schön einsam macht. Und deshalb sage ich, das ist so bereichernd, wenn du dich selber formen kannst. Guck dir, was dir an anderen Menschen gefällt und guck, ob das für dich auch was ist. Und da war halt Dänemark und Zypern nochmal sehr, sehr wichtig. Und jetzt bin ich so zufrieden mit mir, dass ich auch nicht mehr angreifbar bin. Also ja, die können mich angreifen, aber das kommt nicht an.
Du hast die Ruhe in dir selbst, die Mitte in dir selbst gefunden. Und ich, was fällt mir noch ein? Ich glaube, manchmal sich auch für andere zu interessieren, das lässt doch ein bisschen demütig sein. Also, ja, dass man auch andere, ne? Also, dass man einfach, wie du vorhin gesagt hast, nicht mit der Arroganz, aber mit einer gewissen Selbstsicherheit auch für das steht, was man irgendwo auch für sich selbst ist oder geworden ist und wo man herkommt. Und gleichzeitig dann aber auch zu sagen, okay, wir sind offen für das alles, was um uns drumherum ist und akzeptieren dann auch bestimmte.
Und auch der Blick auf den Account. Wie kann man denn sich an so einem Account irgendwie hochziehen oder irgendwas im Internet doof finden, wenn man sieht, was um einen rum los ist? Also mir wird das immer klar, wenn ich wieder von irgendwelchen Krankheiten bei jungen Leuten höre oder irgendjemand die Leute verloren haben, die einfach noch nicht dran war, da denke ich immer, wie kann man dann sich über einen Dialekt aufregen? Deshalb sage ich, man braucht dafür viel Zeit und viel Langeweile und viel Unzufriedenheit.
Wunderbar. Christina, letzte Frage an dich nochmal. Ja. Also Sprache und Psyche. Drei Aspekte, die du einfach nochmal Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest dazu.
Du mit deiner Sprache und Psyche, das habe ich schon immer bei den Vorgesprächen kritisiert. Jetzt sag mal ganz konkret, was du wissen willst. Du bist der Psychologe, ich bin die Sprache. Also wie können wir das jetzt kombinieren?
Also ich denke, dass Sprache tatsächlich Offenheit bedeutet. Punkt 1. Das heißt, durch Sprache kann ich Menschen erreichen, indem ich einfach echt bin, authentisch. Dann Punkt 2 ist, dass ich zu dem auch stehen sollte, wo ich herkomme, weil das auch Persönlichkeit ist. Und mit Sprache kann ich auch humorvoll sein. Das wären meine drei Aspekte aus der psychologischen Sichtweise heraus.
Würde ich auch komplett so unterschreiben. Ich glaube, das Problem ist, dass es immer sehr auf den Menschen ankommt. Ich glaube, viele Menschen wollen viel offener sein und können es auch einfach nicht. Also mir fällt es nicht mehr schwer, aber das kommt auch, ich bin auch noch Kneipenkind dazu. Ne? Ich bin mit den größten Suffnasen klargekommen. Also das musst du auch lernen, aber dafür musst du es halt irgendwann anfangen. Und das finde ich so wichtig. Also jeder wird merken, wenn er auf Menschen zugeht, dass er nicht einfach abprallen wird. Und dann macht man es, glaube ich, häufiger. Und dann macht man es intensiver, weil man merkt, was man da alles holen kann, wenn man auch mit Fremden redet. Das haben die Dänen ganz viel gemacht. Wenn die an der Kasse standen, hier rufen sie, machen Sie mal die Kasse 2 auf. Dort haben sie sich angestellt und haben miteinander gesprochen, obwohl sie sich nicht kannten. Fand ich auch mega. Also du kannst ja eigentlich über alles Gespräch suchen, wenn du das willst.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, geht ins Ausland.
Oh ja.
Schaut euch an, wo es vielleicht anders, auch ein bisschen anders läuft als bei uns. Und gleichzeitig schätzt das aber auch, was bei uns gut läuft.
Absolut. Na. Die Mischung macht es wie auch beim Dialekt.
Okay, wunderbar. Christina, hast du noch was?
Nö.
Ich danke dir fürs Kommen. Ich
Vielen danke
Dank.
Dir sehr.
Das war sehr interessant. Ich wünsche dir alles Gute, auch danke. Bei deinen Projekten. Du wirst sicherlich auch viele, viele andere neue Ideen haben. Und vielleicht treffen wir uns dann das eine oder andere Mal wieder. Vielleicht auch zu einem anderen Thema.
Das machen wir.
Alles klar. Dankeschön und danke fürs Einschalten. Macht's gut.
Dies war ein Podcast von Kopfvitamin.
weitere Informationen bei Instagram oder auf www.kopfvitamin.de.